Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Microsoft. Mein Name ist Markus Strelitz und ich möchte heute über das Thema sprechen, wie gelingt die ökologische und die digitale Doppeltransformation? Ja, Nachhaltigkeit möglichst schnell umzusetzen ist derzeit eine wichtige Aufgabe für Unternehmen und gleichzeitig eine große Herausforderung. Und das Gleiche gilt auch für den digitalen Wandel. Aber beides, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, müssen zusammengedacht werden. Das sagt Sean Jones, Leiter der Nachhaltigkeit bei Microsoft Deutschland. Und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen, warum diese beiden Themen voneinander abhängen und wie sich die ökologische und die digitale Transformation gemeinsam angehen lassen. Hallo Jean, schön, dass du da bist.
Hi, hallo Markus. Ja, danke schön für die Einladung heute. Ich freue mich.
Ja, gerne. Nachhaltigkeit und Digitalisierung passen ja auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so zusammen, weil bei Nachhaltigkeit geht es unter anderem darum, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Die digitale Transformation dagegen benötigt viele Ressourcen, nämlich Energie. Was verbindet denn die beiden Themen so aus deiner Sicht trotzdem miteinander?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die Digitalisierung dann beschäftigt sich jetzt seit knapp 10 Jahren, vor allem zumindest innerhalb Deutschland und auch die Welt, mit weiterer Effizienz. Ich glaube, Digitalisierung hat schon immer das Ziel gehabt, Prozesse zu vereinfachen, Prozesse durch Digitalisierung dann zu verbessern und dadurch auch weniger Einsatz von Effort, also Mitarbeiter, Arbeit und auch dann von Einsatz von Ressourcen. Also ich glaube, das ist schon, war immer auch ein Ziel von Digitalisierung. Das Thema Lean kommt mir immer natürlich im Kopf, ne? Das ist also Lean Management, Lean Six Sigma, das sind alle Themen, die wo wir mit Digitalisierung 2015 angefangen haben, hier in Deutschland ungefähr, das waren eigentlich die Bausteine dafür. Und dann dachten wir, okay, da gibt es natürlich deutlich mehr Technologie, eine fast exponentielle Entwicklung vor allem von datengetriebenen Lösungen. Also das sehe ich wirklich als ein Fundament. Und Nachhaltigkeit setzt eine Nummer drauf.
Nachhaltigkeit setzt Nummer einen drauf. Wie meinst du das?
Also ich glaube, bei Nachhaltigkeit ist das immer noch, ich glaube, eine sehr, wie sagen wir, nicht umstritten, aber sehr belebt diskutiertes Thema. Was bedeutet das überhaupt? Ne? Was ist die Definition von Nachhaltigkeit? Da hat man natürlich dann Club of Rome, wann ich geboren wurde, in 72. Und dann hat man die Brundtland Report in 87, die, ich glaube, die meist genutzte Definition ist, dass man die Welt und Entwicklung so machen kann, also die wirtschaftliche Entwicklung, dass das zumindest zukünftige Generationen nicht schadet. Aber da sind wir deutlich präziser geworden, weil das ist eine sehr High-Level, also Diskussion. Und seit 2010 und 2015 haben wir die Definition von dem, also Planetary Boundaries, also die Grenzen natürlich dann von der Welt. Das sind 9 definiert aus der Wissenschaft dann, also wirklich sehr fokussiert mit Kennzahlen, Werten. Und dann 2015 die Sustainable Development Goals, das sind 17 davon. Und das setzt ein Basis. Und jetzt kommt das allmählich vor allem auch wirklich erst dieses Jahr in Gesetzgebung von der European Green Deal und auch die Corporate Sustainability Reporting Directives. Es gibt keine deutsche Übersetzung, die ich kenne, sorry dafür, aber das sind so 12 verschiedene Dimensionen, wo Firmen innerhalb Europa, davon in Deutsch, also insgesamt 50.000 Firmen, die berichten müssen in Europa, 15.000 davon sind hier in Deutschland und die müssen schon in 2024, also weniger als 9 Monate, anfangen, das zu tun. Also es ist schon sehr urgent und dringend, dass diese Information an Nachhaltigkeitselemente von den Firmen auch berichtet werden. Und das das ist zumindest dann ein erster Basis, um Transparenz zu schaffen. Wo stehen wir jetzt?
Du hast vorhin das Thema Daten erwähnt, exponentielles Wachstum von Daten. Jetzt beim Thema Nachhaltigkeit, das Thema Berichtspflicht, auch da geht es um Daten. Sind Daten so das eines der verbindenden Elemente im Prinzip zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist wirklich der ein Kernpunkt. Wir werden wahrscheinlich über die nächsten 20, 30 Jahre dann über so drei Phasen gehen mit nachhaltiger Transformation. Das erste Phase ist jetzt und das ist die Transparenzphase, wo wir vor allem zumindest Daten sammeln müssen. Viele Firmen sammeln diese Daten, ne? Die haben, also es hat mit Carbon Reporting zu tun, auch mit zirkulärer Wirtschaft zu tun, auch mit Land, also Nutzung von Land- und Wasserressourcen, auch mit Biodiversität und so weiter, auch mit Sozialthemen dann, wie sie ihre Mitarbeiter, ihre Kunden betreuen. All diese Daten zählen dann zum Nachhaltigkeit. Wenn diese Transparenz erstmal geschaffen wird, dann geht es wirklich an die Sache im sogenannte Operational Excellence oder Improvement oder Verbesserung, dass man sagt, okay, ja, was ist dann eigentlich, wo stehe ich jetzt, aber was ist mein Ziel, was ist meine Aspiration? Und das ist teilweise von der Gesetzgebung dargestellt, also vor allem vom CO2-Equivalent, also Greenhouse-Gas, Erderwärmung. Aber für manche Sachen nicht wirklich, ne? Also zirkuläre Wirtschaft und Biodiversität, es gibt keine Regeln oder Abkommen momentan für viele dieser Themen. Aber Firmen können sie das dann selbst setzen. Und wenn sie das gemacht haben, dann ist die Frage, wie machen sie das? Ja? Also da geht es in die Verbesserung ihrer eigenen Operations und Aktivitäten und wie diese Steuerung intern auch vorangetrieben wird. Und das sind große Diskussionen. Und dann die letzte Phase wird wirklich, also neue Produkte und Dienstleistungen und gar Geschäftsmodelle zu entwickeln die neue nachhaltige Welt. Wir sehen das heute natürlich mit Elektromobilität und dann in der, you know, kommt nah dran mit auch vernetzte Häuser und Gebäude, also Smart Buildings, sind alle so neue Geschäftsmodelle, die ab 2030 wirklich kommen werden. Und die Firmen sind momentan alle in einer Anfangsdiskussion. Wo geht diese Reise hin?
Das heißt, okay, du sagst in der ersten Stufe oder in der Anfangsdiskussion, das heißt, jetzt geht es darum, die Daten zusammenzuführen, zu sammeln, um darauf dann aufzubauen. Also ist das jetzt so die Phase im Prinzip, in denen sich die Unternehmen oder die meisten Unternehmen befinden? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also momentan ist es wirklich erstmal Transparenz schaffen. Das heißt, was sind die Ziel, also Werte oder ne, diese Struktur und diese sogenannte CSRD ist eine gute Basis dafür und dann die Daten zu sammeln. Und das ist die große Arbeit. Also da das verbindet, wie du schon eben gesagt hast, dann also Digitalisierung mit Nachhaltigkeit, weil das ist auch im ersten Schritt ein Datenthema. Das war bei Digitalisierung auch das Gleiche. Was ist unsere Produktions-, also Efficiency-Ziele oder Logistikketten, Supply-Chain-Ziele? Und erstmal diese Daten zusammenzubekommen in Systemen, die auch steuerungsnutzbar sind und relevant sind, ist ein erster Schritt, ja. Und da sind die meisten Firmen dieses Jahr und die nächsten, würde ich sagen, 3 Jahre damit beschäftigt.
Ja, was ist da so die große Herausforderung aus deiner Sicht?
Gut, erstmal also die Daten zu sammeln und Transparenz zu schaffen, damit alle erstmal verstehen, wo sie sind. Und da kommt immer dann eine interne, bei den Firmen interne strategische Diskussion. Das sollte nicht unterbewertet sein. Das hat man bei Digitalisierung irgendwie, das hat man teilweise vergessen. Man dachte natürlich als Technologieunternehmen wie wir natürlich, ja, gute Technologie, du hast ein Problem, wir haben eine Lösung, implementier das. Nein, die Firma muss auch entscheiden, wo sie ihre Schwerpunkte setzt, was ist ihre Strategie, was sind Differenzierungsmerkmale. Das hat auch bei Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt, weil sie müssen verstehen, wollen wir bei Biodiversity irgendwann einen Punkt setzen? Ne? Ist das für uns ein Thema, wo wir sagen, hey, wir können einen Beitrag leisten? Vielleicht eine große Chemiefirma sagt, ja, ist vielleicht weniger interessant für uns außer Umweltverschmutzung, aber eine Food Manufacturing, ein Konsumgüterhersteller, ne, oder eine Retail Shop, also ein Supermarkt, dann sagt, ja, das ist für uns extrem wichtig. Und da wollen wir natürlich dann transparent darstellen, was wir machen und auch, wie wir das verbessern können mit vegane Produkte vielleicht oder Urban Agriculture oder wir machen unsere eigenen Art von wie soll man, Sourcing, also Einkauf. Also das sind wichtige Aspekte dieser strategischen Diskussion nach dieser Transparenzphase und jede Firma muss das machen, wird das auch machen.
Okay, das verstehe ich. Ich brauche natürlich eine Strategie, quasi in welche Richtung ich das Thema Nachhaltigkeit treibe oder wo ich hingehe. Aber dann brauche ich ja dann schon auch die Technologien, um eben dann für die Datenbasis etc. Zu sorgen. Also es ist natürlich schon ein technologisches Thema insofern, eben weil Technik da ein Hilfsmittel ist, oder wenn ich das richtig verstehe. Und da kommen ja dann eben auch wieder da Digitalisierung, digitaler Wandel und Nachhaltigkeit zusammen.
Ja, nee, absolut. Und ich meine, also natürlich alle reine, also Softwarefirmen, Technologiefirmen wie ein Microsoft sind daran interessiert, also diese Datenmodelle zu bauen und auch dann Use Cases und auch unsere künstliche Intelligenz zu nutzen. Aber es geht natürlich auch an harte Technologie. Also gucken wir mal erstmal also Energy Transformation an als Beispiel. Wichtiges Thema, riesiges Thema, eigentlich ein Baustein für alles, was wir ab 2030, 2050 machen wollen. Da sind Inputs, also wir müssen erstmal als Weltgesellschaft dann viele Windmühlen bauen, viele Solaranlagen bauen, wir müssen dann auch Technologie bauen für Wasserstoffpufferung und Batterie, also für Wasserstoff und Batterie als Puffer für die ganzen Energie, die wir aus diesen dynamischen Energiequellen dann bekommen. Und da müssen wir auch die Endgeräte ändern. Ne? In Gebäuden sind das Heatpumps. Ne? Herr Habeck hat das dann ein bisschen forciert. Ich bin dabei, ehrlich gesagt. Also ich finde das absolut richtig. Und dann gibt es Elektromobilität, ne, in vielen verschiedenen Facetten, nicht nur Autos, sondern natürlich auch die Lastwagen sind davon betroffen, aber auch die Verbreitung mit E-Scooters und andere Mittel. Und dann geht es an wirklich harte Technologie, die noch nicht entwickelt ist. Also alle diese Themen, die ich eben genannt habe, sind schon da. Da müssen wir sie nur eigentlich dann implementieren, vielleicht ein bisschen Geschäftsmodell noch dazugeben. Aber wenn man in die Industrie geht, die Elektrifizierung dann von Industrie, Riesenthema. Im sogenannten Discrete Manufacturing, ne, also wo man Komponenten zusammenbaut, wie ein Auto oder eine Kaffeemaschine, da ist es schon recht weit elektrifiziert. Da gibt es ja keine großen Themen dann. Aber in der Prozessindustrie, ob das Chemikalien sind oder Pharma oder Stahl, da sind wahnsinnig, also da, komplexe Elemente noch zu elektrifizieren. Also es geht nicht nur, wollte ich nur sagen, um die coole Softwarefirmen wie wir, sondern an wirklich Hardcore-Technologie, die implementiert werden muss dann, um rein diese Energy Transformation, diese Elektrifizierung dann voranzutreiben.
Elektrifizierung, da spielt natürlich dann eben IT eine große Rolle, also auch dieses ganze Thema Smart Manufacturing und so, was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hattest. Und da kommen wir wieder so ein bisschen vielleicht auch auf den Anfang des Gesprächs. Dafür brauche ich aber natürlich auch wiederum Energie. Also wie kann ich denn so eine Elektrifizierung oder auch die Nutzung von IT ja auch unter Nachhaltigkeitsaspekten einsetzen? Also wie kann ich das möglichst energiesparsam vielleicht nutzen? Also ist da dann zum Beispiel die Cloud so ein Konzept, um das zu tun? Oder wie, wo ist da der Hebel?
Ja, nee, ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir erwarten, was natürlich dann keine, wie sagt man, it's not rockets, also zumindest keine unerwartete Entwicklung ist, dann ist natürlich der Anteil von Technologie in der Welt ansteigen wird. Als Beispiel, wir schätzen heute, dass 1% der Elektrizität dann oder Energieverbrauch von Elektrizität dann wird für Daten, also Rechenzentrum genutzt heute. Das wird steigen. Also wir schätzen, dass es innerhalb der nächsten Jahrzehnten auf 5 bis 10% der Elektrizität verbraucht sein wird, ne? Weil wir einfach mehr Daten, also Rechenzentren bauen, ne? Also Microsoft baut knapp, also hat vor zumindest knapp so 100 pro Jahr neu zu bauen, unsere Wettbewerber genauso. Wir arbeiten stetig dran, natürlich dann sie sehr produktiv zu machen. Das ist natürlich auch ein Verkaufsargument, die wir haben, nicht nur für Microsoft, aber auch unsere Wettbewerber und sagen, hey, also hör auf dann mit dem Rechenzentrum im Keller, das ihr ja schon gebaut habt. Das ist deutlich besser und effizienter sogar bei uns zu bauen. Also die Effizienzgewinnung, ein Rechenzentrum von einem Microsoft, das sicherlich auch von unseren Wettbewerbern sind, ungefähr 2% so viel Carbon, also Kohlenstoffausstöße, wie ein Rechenzentrum von einem herkömmlichen Betreiber oder zumindest vom Kunden. Und ich meine, das ist auch, wie man obvious, also das ist es relativ klar zu sehen. Ich meine, vor 100 Jahren oder 200 Jahren hat man Stahl zu Hause gemacht, macht man heute nicht. Und das Gleiche in der Zukunft wird auch bei Rechenkapazität sein. Das hängt nur davon, also Skalierungseffekten ab und dass wir natürlich diese Rechenzentren dann deutlich besser betreiben können als anderen, ne?
Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Carsharing, ob ich jetzt ein eigenes Auto nutze, mit dem ganzen Ressourcenverbrauch, Unterhalt etc. oder ob ich mir halt ein Auto teile mit mehreren Leuten, das ist ja dann eigentlich auch effizienter. Kann man das so ein bisschen so, auch wenn man jetzt über Cloud Computing spricht, auch so ein bisschen so vergleichen, ist das richtig?
Absolut, das ist ein sehr guter Vergleich, ja genau. Also die sogenannten, die Rechenzentren, die Kunden dann für sich selbst gebaut haben in den letzten Jahrzehnten, waren wirklich für ihre eigene Nutzung. Und heute die neuen Rechenzentren, die von also den Big Player, den World Scale Player, die sind sogenannt Multi-Tenant. Das heißt genau, wie Sie sagen, dann es sind viele Nutzer, die nutzen diese Compute Power, diese Rechenleistung gemeinsam. Ja. Und das hat nicht nur Effizienz- und Produktivitätsvorteile, sondern es hat auch dann also Zusammenarbeit oder Collaboration-Vorteile, weil da können natürlich die verschiedenen Kunden miteinander deutlich einfache Daten austauschen als in der Vergangenheit, wo das in Keller oder zumindest in einem Bunker als Rechenzentrum abgelegt war.
Gehen wir mal vielleicht kurz ein bisschen von der Technologie weg, weil ich glaube, du hattest, glaube ich, vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze ist eben nicht nur ein technologisches Thema, sondern es geht ja auch um die Menschen, es geht um auch eine gewisse Firmenkultur wahrscheinlich, also so würde ich jetzt mal vermuten, es geht ja darum, dass man ja auch die Köpfe der Menschen erreicht. Wie wichtig ist auch so eine Firmenkultur im Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Element. Also ich sehe bei Microsoft als Beispiel, dass wir über 10.000 Mitarbeiter, wirklich Grassroots, die unsere interne Microsoft-Ziele täglich vorantreiben. Wir haben diesen Monat, Earth Day gehabt, also letztes Wochenende. Sollte eigentlich jeden Tag sein, aber es würde irgendwie so auf April, Mitte oder Ende April dann verlegt. Und dann feiern wir, und wir haben viele Initiativen und so weiter. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also es ist die Mitarbeiter bei Microsoft und auch bei vielen anderen Firmen und Kunden, mit denen ich rede, dann finden eine große persönliche Motivation, um etwas besser zu tun. Ne? Zum Fahrrad in die Arbeit fahren, auch vegane Essensmöglichkeiten bringen und so weiter. Und ich glaube, das hilft definitiv, diesen Kultur zu etablieren. Nichtsdestotrotz, auch eine gut strukturierte deutsche Strategie ist nicht schlecht. Und das hilft auch vor allem für die großen Investitionen voranzutreiben. Weil es sind auch dann viele Firmen müssen größere Investitionen, nicht nur diese Grassroots Support haben, sondern die müssen auch ihre operative Prozesse dann verbessern über die nächsten Jahre und noch noch wichtiger, sie müssen auch ihre Geschäftsmodell bzw. Produkte und Dienstleistungen auch ändern ab 2030, damit sie mit so die neue Weltstruktur mit nachhaltigen, also wie sagt man, Equilibrium oder nachhaltige State of Business dann machen können.
Würde ganz kurz noch bei diesem Thema Mitarbeiter bleiben, weil es gab eine YouGov-Studie, die Mitarbeiter befragt hat zu unterschiedlichen Themen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da war ein Ergebnis war, dass mehr als die, ich glaube, es waren 63% der Mitarbeitenden vermissen die Teilhabe an Umbauprojekten oder Mitsprachemöglichkeiten. Auch, ich glaube, auch vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit. Also sprich, die fühlen sich irgendwie nicht mitgenommen, viele Mitarbeitenden. Und beim Thema Nachhaltigkeit, denke ich, brauche ich einfach, dass alle an einem Strang ziehen. Hast du vielleicht irgendwie eine Einschätzung oder Empfehlung, wie man es schafft, Leute mitzunehmen bei dem Thema?
Ja, also ich habe auch den Trick, den, wie sagt man, die Kunst auch nicht erfunden oder komplett destilliert, dann auch bei Microsoft. Aber ich glaube, für interne Firmenthemen, ne, wie kann ein Microsoft als Beispiel sich verbessern und Carbon Negative und Water Positive und Waste Zero sein? Ich sehe ja definitiv die große und breite Einbindung der Mitarbeitergruppen als nicht nur notwendig, sondern super hilfreich und sinnvoll, und das finde ich gut. Natürlich bei Geschäftsmodellthemen, das ist ja also bei Firmen nicht so eine demokratische Diskussion, das wird definitiv dann nach wie vor dann ein bisschen eher top-down strategisch auch von Investoren und auch von das Management aufgeführt.
Du hast jetzt schon öfters das Thema Geschäftsmodelle angesprochen. Sind das Geschäftsmodelle, weil du hast ja sehr in die Zukunft geschaut, die heute schon absehbar sind, wo man sagen kann, da kann man jetzt schon eine Tendenz sehen, was sich so rauskristallisiert an Geschäftsmodellen? Oder sind das dann quasi wirklich vollkommen neue, die man heute noch gar nicht auf dem Schirm hat? Also gäbe es da jetzt schon Beispiele zu nennen dafür?
Ja, ich glaube, einiges wird klarer. Ne? Das ist wie wirklich im Nebel fahren, dann ist also die Sonne kommt raus mittlerweile in den letzten paar Jahren. Ich glaube, wir sehen schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Beim Thema Energy Transition, wie wir diskutiert haben, ich glaube, da ist das relativ klar. Also Bau Windanlagen, Bau Solaranlagen, Bau Stickstoff und Batteriekapazität, um zu puffern, wo das stattfindet, wie die Trassen dann natürlich dann für diese Elemente gelegt werden. Das sind natürlich dann diese großen Bauprojekte, die noch gemacht werden. Und dann natürlich Bauindustriekomponenten, die dieses verspeisen können. Also im Sinne von Heat Pumps, also Wärmepumpen, ich glaube, so heißt es auf Deutsch, und Elektromobilität. Und genau, die einzige Frage ist eher, wie ich gesagt habe, diese Industriesparte, einfach einige Technologien, die noch nicht da sind. In der Chemieindustrie ist ein gutes Beispiel, der sogenannte Electrocracker. Das wurde damals, also bisher mit Gas so geheizt, und das muss man dann anders gestalten. Dann gibt es natürlich dann sehr spannende Entwicklungen in der Agroindustrie. Also wir haben eigentlich 70% unserer Landnutzung ist für Agriculture, was irgendwie ist aus Deutsch sagt. Also
Landwirtschaft.
Landwirtschaft, dankeschön. Und das muss dann um die Hälfte reduziert werden, eigentlich, sagen die meisten Experten. Wie macht man das dann? Ja, man hat weniger Bauernhöfe, man hat weniger Landnutzung dann für Nahrungserzeugung. Und das kann man machen, indem man vielleicht neue Technologien entwickelt für Eiweißproduktion synthetisch. Also sehen wir, ob es irgendwie so ein neuer Fleischart ist oder es nur Milchproduktion wird, nicht mit zellbasierten Sachen gemacht, oder wir nutzen dann keine Milch. Muss man schauen. Ich glaube, das sind neue Sachen. Urban Farming, also Vertical Farming, ganz spannender Bereich, um weniger Land zu nutzen. Also das sind auch sehr interessante Themen. Und dann auch im sustainable, also urban environments. Ne? Eigentlich nutzen wir als Menschen nur 1% der Land für also Städten und urban environments. Und das ist an sich gut. Ne? Also das heißt nicht, dass wir natürlich Städten abbauen müssen irgendwo und uns alle konsolidieren. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dann schauen, dass wir keine weitere Land nutzen, sondern dass wir in unserem Gebiet bleiben und diese Gebiete wahrscheinlich auch besser strukturieren. Es gibt so Ideen von 15-Minute-Cities, also eine Stadt in 15 Minuten. Das heißt, du bist in deiner Nachbarschaft und kannst dann alles schaffen, statt dass du immer herumfahren musst. Ich glaube, die Europäer haben eigentlich das Modell. Ja, also die asiatischen Städten sind ein bisschen zu konsolidiert. Die amerikanischen Städten sind deutlich zu, also wie sagt man, nicht heterogen, sondern breit gelegt. Und da braucht man ein Auto, um hinzugehen. Also Deutschland, ich glaube, schon das Modell dafür. Und dann haben wir, ich glaube, die letzten Themen dann zur Nachhaltigkeit, wo man nicht öfters denkt, und aber die eigentlich die Basis sind für unsere Wohlsein und unsere Gesellschaft. Das ist dann Inclusiveness, also für andere Menschen und vor allem also Gender Equality, heißt also Frauen und Männer, dass wir allen die gleichen Chancen und Zugang zu Informationen haben. Und auch Zugang zum also Gesundheitssystem haben. Und diese können definitiv unterstützt werden mit digitalen Technologien. Ja, ob das Education, also Ausbildung in der Zukunft ist, warum muss man dann irgendwie zu einer anderen Stadt fahren? Und da kann man deutlich mehr machen, auch mit digitalen Ressourcen, die nutzbar sind von vielen Menschen. Und das Gleiche auch mit Gesundheit. Muss dann zum General Practitioner, also Hausarzt gehen. Warum nicht dann diese Informationen deutlich schneller zu Hause zu bekommen und auch Pharmazeutika oder was auch immer. Also das sind auch dann neue Geschäftsmodelle, die Ideen sind und sind viele spannende Ideen und viele Leute arbeiten dran. Aber es ist auch schwierig, das umzusetzen in vielen Kulturen, viele Gesellschaften, viele Regierungen da. Also ich würde sagen, ich glaube, wenn man eine Zahl draufsetzen würde, dann deutlich mehr als 50% der neuen Geschäftsmodelle, die wir brauchen, ab 2050 sind schon definiert. Wir wissen eigentlich sehr viel. Aber wir müssen jetzt natürlich die harte Arbeit machen, das zu implementieren über die nächsten Jahrzehnte.
Das ist ja ganz, ganz interessant zu hören, dass deutsche Städte tatsächlich auch in irgendeinem Aspekt auch mal Vorbild sein können, wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber wenn wir vielleicht mal kurz noch, oder jetzt so zum Schluss wegkommen jetzt von diesem Visionären und in die Zukunft schauen und wieder mal zurückkommen, wie Unternehmen jetzt vielleicht vorgeht, weil das hört sich doch alles sehr komplex an. Ja, diese Datenzusammenführung ist eine Herausforderung. Du hattest von den industriellen Prozessen gesprochen, wo auch noch viel getan werden muss in Richtung Elektrifizierung. Ich muss die Menschen mitnehmen, das hört sich alles sehr komplex an. Gibt's eine Leitlinie oder gibt's ein paar einfache Tipps, wie man sagen, wie kann ein Unternehmen jetzt quasi in dieser Doppeltransformation sowohl Nachhaltigkeit als auch digital, also wie kann ein Unternehmen jetzt in diesen ersten Schritten vorgehen? Kann man da irgendwas zusammenfassen vielleicht?
Ich glaube, es gibt noch keinen Leitfaden dazu. Also okay. Auch wenn man die üblichen verdächtigen guten Berater anschaut, dann die haben natürlich einige gute Ansätze, definitiv, und Vorgehensweise. Aber ich würde sagen, also zwei Elemente sind am Anfang sehr wichtig für alle Firmen, weil es ist so eine sogenannte System Problem, also Systemproblem. Und das heißt, dass jede Firma oder jeder Akteur, der also selber sich optimiert, wird nicht ans Ziel kommen. Ne? Da müssen alle so ein bisschen gemeinsam dahin kommen. Und das bedeutet, ich glaube, als erster Schritt immer Transparenz schaffen. Das ist sehr gut in den letzten diese sogenannte, also Planetary Boundaries, wir wissen ein bisschen mehr über, was sind die Grenzen, SDGs, Sustainable Development Goals, wir wissen, was sind die Ziele. Wir haben jetzt durch die CSRD, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, dann ein bisschen eine Linie dann, was müsste man berichten, was sind Performance Indikatoren. Also erstmal Transparenz schaffen, dann, wo sind wir jetzt? Und dann natürlich eine Vision Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Also ich glaube, es ist ein deutscher Politiker da, Helmut Schmidt oder irgendwas. Gesagt, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt dann, nee, da brauchen wir definitiv eine Vision dafür. Das ist so komplex und das ist sehr wichtig eigentlich dann, weil nur mit einer gemeinsamen Vision, auch wenn es nicht komplett richtig ist, da wissen wir alle, so, wo sollten wir zuarbeiten, ne? Also, was müssen dann alle Akteure? Wo geht also Produktionsprozesse? Wo geht dann also Produktionsaktivität? Wie sehen Städte aus in der Zukunft? Also, dieses gemeinsames Bild zu schaffen, ich glaube, ist sehr wichtig. Da ist zu wenig gemacht worden, ne? Also sind es einige natürlich Nischfirmen, die so ein bisschen so, wie sieht die Welt aus in 2050? Gemacht haben. Und das heißt, was machen wir denn jetzt, die meisten Firmen? Die arbeiten natürlich aus dem Stand ein bisschen, sondern okay, heute bin ich schlecht, ich muss so in die Richtung, aber wohin muss ich? Wie sieht mein Geschäftsmodell aus in 10, 20, 30 Jahren? Ist schwierig. Natürlich können große DAX-Firmen innerhalb von Deutschland sich das leisten, ein bisschen zu spinnen, zu sagen, okay, wo geht die Reise hin? Szenarien aufzubauen, aber Mittelstandsfirmen nicht, ne? Die brauchen also ein bisschen mehr Guidance und im Sinne von und Unterstützung im Sinne von, okay, wie sieht das alles so aus? Nicht nur von Regulatorien, sondern wie gehen die anderen Akteuren vor? Also das ist der, ich glaube, ein wichtiger zweiter Schritt, so diese gemeinsame Vision. Da spielen natürlich die Firmen, haben eine Verantwortung, aber auch, ich glaube, also die Regierung da, also so ein bisschen Governance, haben auch eine Verantwortung, da mehr zu machen. Wir sehen auch von der EU-Kommission, auch von Bitkom in Deutschland, also das, ja, wir wollen alle besser werden, aber wie genau? Ne? Wie sieht das aus? Das wäre eine ganz gute Sache.
So, also ich glaube, was ich jetzt mitnehme aus diesem Gespräch ist, die Nachhaltigkeits- und die digitale Doppeltransformation bedeutet nicht doppelten Aufwand, sondern es gibt Synergien, die sich nutzen lassen. Und Nachhaltigkeit ist nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht ein Muss, sondern bringt auch Effizienzgewinne dem Unternehmen und vor allen Dingen treibt sie neue Geschäftsmodelle an und von daher wird das eine spannende Zukunft. Und Jean, dann bedanke ich mich für das Gespräch, war sehr spannend.
Dankeschön auch, Markus.
Und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Danke,
Danke.
ciao.
Tschüss.